Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg.
Ein freundliches Hallo zu einer weiteren Podcast-Episode in unserer Reihe, die begleitend zur Ringvorlesung Medien, Bildung, Digitalisierung veröffentlicht wird. Heute zeichnen wir wieder im Studio der PH auf. Mein Name ist Peter und neben mir sitzt Professor Dr. Antonius Wirz, Professor für pädagogische Psychologie. Er wird bei der Ringvorlesung über das Thema evidenzbasierte Gesundheitsinformation referieren. Hallo Herr Wirz, schön, dass Sie da sind.
Es freut mich sehr, dass ich hier zum Interview da sein kann und das Thema kurz vorstellen kann.
Sie forschen zum Thema Gesundheitsinformation und wie diese gestaltet werden sollen, damit Menschen diese verstehen und richtig bewerten. Die Pandemie hat gezeigt, dass das eben nicht immer der Fall ist. Was läuft da Ihrer Meinung nach schief?
Bei der Pandemie ist es sehr schwierig, dass die Menschen mit vielen Informationen konfrontiert werden. Und die Menschen werden aus unterschiedlichen Kanälen mit Informationen konfrontiert, die auch in widersprüchliche Richtungen gehen. Die öffentliche Debatte wird stark geprägt auch von Zwisten, von Zwistigkeiten und von unterschiedlichen Polen, aus denen man die Argumentation führen kann. Und ein etwas schwieriges Thema ist dabei, dass es immer so im Untergrund immer schon eine gewisse Impfskepsis gab, ein Widerstand gegen Impfung, weil man gewisse Vorbehalte hat, die eigentlich aus fachwissenschaftlicher Sicht so nicht haltbar sind. Und das Schwierige ist, dass man zum einen die Menschen mit ins Boot holen will, auch in der Gesundheitswissenschaft. Man sagt, man möchte partizipative Entscheidungsfindung. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Jeder soll wissen, was für seine eigene Gesundheit gut ist. Bei der Pandemie ist es aber etwas schwieriger, weil es nicht nur um die eigene Gesundheit geht, sondern es geht um die allgemeine Gesundheit. Es geht um den Gemeinschaftsschutz. Und die Ansprüche, die sonst an die Patienten oder an die Menschen gestellt werden, sich zu informieren und selbst zu entscheiden, sind dann in Frage zu stellen, wenn es letztendlich eine klare wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Und ich persönlich, arbeite viel im Bereich der Gesundheitswissenschaften. Ich sage oft einfach, davon habe ich keine Ahnung. Das muss ich den Experten überlassen. Ich bin aber dann als Gesundheitswissenschaftler in einer schwierigen Position, weil ich eigentlich will, dass Menschen sich engagiert selbst informieren. Und man kann das vielleicht so aufmachen. Es gibt Bereiche, in denen die Eigenverantwortung des Patienten und des Menschen extrem wichtig sind, wenn es um chronische Krankheiten geht, wenn es um den Lebensstil geht. Weil das ist das Entscheidende in unserer Gesellschaft. Durch die Zunahme an chronischen Erkrankungen geht es mehr darum, dass Menschen mit Problemen, Gesundheitsproblemen und Erkrankungen leben und sich selbst im Alltag so verhalten, dass es ihnen gut tut. Bei akuten medizinischen Maßnahmen ist das aber weniger der Fall. Und diese Diskussion hinzubekommen und fair zu führen, das ist schwierig. Und natürlich muss man auch sehen, dass wir ständig mit Meinungen überflutet werden und uns dazu aufgefordert fühlen, uns auch selbst zu positionieren, obwohl wir vielleicht gar keine so elaborierte Meinung haben können oder nicht die notwendige Information. Und in der Medizin oder in der Gesundheitswissenschaft spricht man oft von einem paternalistischen Modell, was man eher ablehnt. Also da ist der Arzt, die Ärztin in einem weißen Kittel mit Stethoskop und die hat die Ahnung, die weiß, worum es geht. Und man möchte das auflösen zum partizipativen Modell, in dem Menschen informiert sind und dann reflektiert gemäß ihrer Lebenssituation eine Entscheidung treffen können. Und dieses verschiebt sich aber je nach Thema. Und wenn es eine klare wissenschaftliche Evidenz gibt, dann würde ich sagen, ich muss auch in gewissem Maße Experten vertrauen, was aber in der Gesundheitsdiskussion nicht besonders en vogue ist. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt bekäme, würde ich nicht mitentscheiden wollen, sondern ich möchte gut versorgt werden. Und wann gehe ich eher in eine passive Rolle, wann gehe ich in eine aktive Rolle? Und bei einem solchen umfassend gesellschaftlich relevanten Thema ist diese Frage konkret zu beantworten, was ist richtig, was ist falsch.
Das heißt, Sie haben ja eigentlich schon die Antwort auf die nächste Frage gegeben, denn mein Argument wäre vielleicht, dass man ja nicht unbedingt Menschen dazu zwingen kann, die richtigen gesundheitlichen Entscheidungen zu treffen. Allerdings ist bei der Pandemie natürlich noch ein Sonderfall oder generell mit Impfschutz, dadurch, dass man eben durch eine Nichtimpfung andere Menschen gefährdet.
Ja, aber jetzt sind Sie bei dem Problem, Sie sagen, man schützt durch die Impfung. Ja, und Menschen haben die Auffassung, das stimmt nicht. Kann man ihnen diese Auffassung nehmen? Kann man ihnen sagen, du hast da keine eigene Meinung zu haben? Es gibt Menschen, die glauben, dass der Schaden größer ist als der Nutzen. Was ist gesellschaftlich akzeptabel, dass man sagt, nee, deine Meinung ist jetzt nicht fundiert genug und deswegen solltest du vielleicht eher auf andere vertrauen. Aber das ist eine sehr schwierige Frage.
Da sind wir in dem klassischen Konflikt Freiheit versus Sicherheit. Das ist, zieht sich durch sämtliche Gesellschaftsbereiche und offenbar auch in der Gesundheitspolitik.
Ich habe ja zum Beispiel auch nicht die Freiheit, weil es mir gerade danach ist, mit einem Messer durch die Gegend zu laufen, das ich offen vor mir trage, weil andere sich bedroht fühlen. Also die Freiheit des Einzelnen fängt da an. Hört da auf, wo die des anderen anfängt. Aber tatsächlich muss man auch sagen, dann es gibt Menschen, also wir haben tatsächlich zurzeit eine Untersuchung zur Impfung auch gemacht und wir haben es unterschieden in Einstellungen, die noch rational nachvollziehbar sind gegen die Impfung. Ja, also ich selbst sage nicht, sie sind richtig, aber es gibt solche, es wurde zu schnell entwickelt und man kennt die Langfristfolgen nicht. Das kann man, wenn man grundsätzlich eine impfskeptische Einstellung hatte, noch nachvollziehen. Es gibt aber auch daneben Einstellungen, die sind vollkommen abartig, also denen keine rationale Begründung mehr ab, so nach dem Motto Mikrochips oder die Weltbevölkerung im Sinne des Klimawandels soll reduziert werden. Und da geht es in den pathologischen Bereich und in einen halbwegs rationalen Bereich. Und man darf es sich eben nicht wie ein Schwarz-Weiß vorstellen an Ausschalter, sondern mehr wie ein Regler mit Graustufen. Und da finde ich es wichtig, wenn man mit diesen Menschen kommuniziert, das Schlimmste, was man mit einem Impfgegner machen kann, meiner Meinung nach, ist ihn zu belehren und praktisch zu sagen, du denkst falsch, ich denke richtig, jetzt hör mir mal richtig zu. Sondern es ist eher ja, im Sinne eines sokratischen Dialogs, dass man das aufnimmt, was die Menschen sagen, sie auch in ihrer Art und Weise ernst nimmt und darüber reflektieren lässt. Und als Pädagoge würde ich dort mehr so ein akzeptierendes, begleitendes Gespräch und eine Diskussion, natürlich, das von mir auch tendenziös natürlich in der Haltung begleitet würde, aber das mehr auf die Widersprüche eingeht und auch in die Gesamtabwägung geht und das auch gezielt mit Zahlen zu belegen unter Umständen. Also es ist eine Menschen denken oft, oft ist es so, es gibt etwas, was selten ist und was häufig ist. In der Diskussion treten aber beide Argumente auf und dann sagen Menschen, es kann ja so oder so sein. Und dann haben sie das Bild eines Münzwurfs, 50-50. Zwei Möglichkeiten, also muss es 50-50 sein und dann kann ich mich entscheiden. Aber wenn es zwei Möglichkeiten sind, muss ich viel sensitiver sein für die Risiken und die Wahrscheinlichkeiten, was häufig und was selten auftritt. Und da versagt halt die menschliche Logik häufig, gerade bei seltenen Wahrscheinlichkeiten. Und das ist etwas, was wir in der Ausbildung sehr stärken und was ich auch im Rahmen der Vorlesung zeigen möchte, wie man solche Informationen richtig einordnen kann und wann man wirklich zum Teil zu absurden Schlussfolgerungen kommt. Und in den öffentlichen Diskussionen werden oft Risiken berichtet oder Prozentzahlen. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen. Prozents, also Zahlen sind grundsätzlich in der öffentlichen Diskussion schwierig, das ist quantitativ, aber die Prozentzahlen machen eine Ausnahme, die schaffen es sogar auf der Bild-Zeitung auf die erste Seite zum Teil. Aber Prozentzahlen richtig zu verstehen, ist zum Teil verdammt schwierig, sie sind pseudo-leicht zu verstehen. Wenn ich sage, das Risiko für eine Erkrankung steigt um 50%, versteht fast niemand richtig auf Anhieb, was diese 50% bedeuten. Aber man kennt die Prozent von den Mehrwertsteuern, man kennt es von der Inflation oder von den Zinsen, die man bekommt. Und man denkt, Prozentzahl kenne ich gut, verstehe ich, aber man versteht sie eben nicht, weil man hinter jeder Information wissen muss, wo kommt sie her und welche Informationen werden gerade bei Prozentzahlen in Relation zueinander abgebildet.
Also ist hier der Kontext eine ganz, ganz große Rolle, vor allem wenn es darum geht, Zahlen zu verwenden in Bezug auf Gesundheitsinformationen.
Ja, was bedeutet zum Beispiel, Sie kennen das ganz hübsch auch, das wurde ja auch bewusst in der Pandemie gemacht oder es wird in den Gesundheitswissenschaften gemacht, Sie würden nicht sagen, die Inzidenz, also die Neuerkrankungsrate in der Bevölkerung liegt bei 0,00002%, weil dann denkt jeder, boah, ist das wenig, das ist ja noch weniger, als ich Promille habe, wenn ich 3 Bier getrunken habe. Und aber es, dann sagt man eben 300 von 100.000. Und sowohl die kleine Prozentzahl geht mit Fehl ein, sie wirkt verharmlosend, aber 300 von 100.000 wird auch nicht richtig verstanden. Gibt es wunderschöne Untersuchungen dazu, weshalb diese Raten dann eher überschätzt werden. Und oft ist es so, wenn mich Studenten dann fragen, wie muss man es denn darstellen, damit es richtig verstanden wird, dann würde ich sagen, richtig verstanden hat auch immer einen pädagogischen, didaktischen Aspekt, weil richtiges Verstehen gibt es nicht. Ich verstehe die Sachen auch meistens nicht richtig. Ich muss mir, das Beste ist, verschiedene Präsentationen, verschiedene Informationen zum Beispiel. Ich sollte nicht einfach nur eine Prozentzahl sagen, sondern ich würde vielleicht eine Veranschaulichung wählen, indem ich genau zeige, so viel sind gesund, so viel sind krank. Kann man wunderschön mit Flächendiagrammen oder auch mit Entscheidungsbäumen. Oder aber ich würde immer in Relation dazu sagen, das ist häufig in der Krebsdiagnostik oder in den Krebsstatistiken, wenn ich sage, an einer Krankheit sterben 70 oder einer Krebsform erkranken 70 von 100.000 Menschen. An Rauchen sind es aber zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Zahl sagen, weil ich sie gerade nicht im Kopf habe, aber sind es dann vielleicht 800 in einem bestimmten Zeitraum. Wenn ich jetzt sage, ist es immer richtig, weil dann kann ich mir irgendwie Statistik raussuchen, dass es passt für den Zeitraum. Also 800 in einem bestimmten Zeitraum erkranken aufgrund von Rauchen, 70 daran und damit kann man es einordnen. Also die Frage ist immer, welche Informationen wollte ich vermitteln und auf welche Konzepte und welchen Wissenshintergrund trifft das im Kopf der informierten Person? Und verschiedene Darstellungsweisen, die nah an der Anschaulichkeit sind und die Vergleiche ermöglichen, sind notwendig, weil sonst sind Zahlen Pseudoinformationen.
Ja, das ist auch generell, finde ich, ein großes Thema in der Medienlandschaft, dass viel mit Zahlen um sich geschmissen wird, aber wenig erklärt hinter den Zahlen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten jetzt abseits der Kontextualisierung der Zahlen, die verwendet werden in den Medien, Gesundheitsinformationen allgemein verständlicher zu machen?
Wenn Sie, also das Häufigste, was Sie eigentlich finden, wenn Sie auch an Fernsehsendungen wie zum Beispiel 37 Grad, heißt sie, glaube ich, oder andere Gesundheitssendungen denken, das, was am häufigsten gemacht wird, sind Narrative. Es sind Einzelschicksale, die dargestellt werden. Ja? Und Sie möchten, also gerade wenn Sie nicht so vertieft verarbeiten wollen, denken Sie sich am liebsten in die konkrete Situation einer anderen Person hinein. Wie lebt diese? Ist sie verheiratet? Lebt sie noch bei den Eltern? Wie arbeitet sie? Und Sie lernen einen Menschen kennen. Sie lernen einen Menschen kennen mit einer Krankheit und können, das ist der große Vorteil dieser Darstellungsform, Sie können sich valide vorstellen, was bedeutet es, dort erkrankt zu sein, wie gestaltet sich die Lebenssituation für diese Menschen. Das Problem ist aber, dass sie die Qualität dann der Erkrankung gut transportieren, aber dadurch können sie natürlich die allgemeinen Verhältnisse, kann es nicht bei einer anderen Person komplett anders sein. Und deswegen wird es in verschiedenen Sendungen oft so gemacht, wir nehmen nicht einen Fall, sondern wir nehmen 3 Fälle. Und die müssen dann möglichst auch die Heterogenität, das finde ich eigentlich ein schönes Format, man muss die Heterogenität der Fälle abbilden. Einer ist alt, männlich, andere jung, weiblich und der dritte hat noch eine bestimmte gesundheitliche Einschränkung, Diabetes dazu und wie sieht die Lebenssituation dann für diese Person aus. Und dann versucht man sowohl die Heterogenität wie die Individualität abzubilden und das veranschaulicht dann die Gesundheitssituation am besten. Aber aus der Wissenschaft weiß man auch, Psychologie, ein großes Problem ist Repräsentationsproblem. Also das, was in den Zeitungen steht, was in den Nachrichten vorne aufpoppt, das sagt man, das ist für mich der Leitgedanke. Wenn ich zum Beispiel frage, sterben mehr Menschen an Magenkrebs oder an Autounfälle, dann sagen Menschen sofort, und das auch funktioniert in Seminaren fast immer, mehr an Autounfällen, weil Autounfällen, ich fahre selbst Auto, ich kann mir es vorstellen, was es bedeutet, ich sehe jedes Mal die Gefahren, ich weiß, wenn ich jetzt nicht bremsen würde, wird es dann unschön enden, ich sehe Bilder, Horrorbilder von Autounfällen und das bleibt mir im Gedächtnis. Und wenn wir nachdenken, denken wir oft nicht rein abstrakt, logisch, in klar strukturierten Sachverhalten, sondern wenn ich gefragt werde, was stellst du dir darunter vor, kommen mir erstmal Bilder in den Kopf. Ja? Wir denken in Sprache und wir denken in visuellen Repräsentationen und diese Bilder sind dann extrem prägend. Und ein ganz schönes Beispiel, was auch von Kahneman, dem einzigen, nee, einer der beiden Psychologen, die bisher überhaupt erst einmal einen Nobelpreis gewonnen haben, gesagt wird, infolge der Anschläge auf den 11. September sind mehr Menschen gestorben, weil sie das Flugzeug vermieden haben und dann lange Strecken mit dem Auto gefahren sind, weil sie diese grausamen Bilder im Kopf hatten. Also diese Bilder sind so schockierend, so furchtbar, dass man denkt, da setze ich mich nicht mehr rein, weil das passieren könnte. 3000 Menschen sind unmittelbar infolge des Anschlags grausamerweise, tragischerweise verstorben. Aber die anderen haben dann auch für Langstrecken das Auto genutzt und die Autounfallzahlen gingen nach oben. Das wird aber das wird dann zum Beispiel durch das Repräsentationsproblem thematisiert oder erklärt. Und dann ist die Frage, wenn Menschen dann auch durch Einzelschicksale wie in Gesundheitssendungen Informationen informiert werden, inwiefern prägt das ihr Bild in einem Maße, das dann auch die Realität wieder verzerren kann, weil der Einzelfall überrepräsentiert ist. Es gibt auch viele Fälle, wo es ganz anders ist, wo Menschen weniger leiden. Aber sie müssen Menschen, wenn sie ein Krankheitsverständnis haben, einen Prototyp geben. Was bedeutet diese Krankheit? Und dann haben sie Einzelfälle, die das am besten veranschaulichen. Aber das geht natürlich mit anderen Problemen wieder einher. Wie ist es denn im Allgemeinen? Wie kann es auch ganz anders sein und wie ist es verteilt? Habe ich vielleicht dadurch, dass ich diese Sendung sehe und nachts noch davon träume und ständig dran denke, jetzt plötzlich das Gefühl, das ist ein Riesenproblem, obwohl andere Probleme, die ich dann geringer schätze oder geringer einschätze, eine höhere Relevanz haben.
Ja, ich verstehe absolut, was Sie meinen. Ich habe zum Beispiel, da kann ich jetzt auch mal ein Beispiel nennen, zum Thema Fatigue-Syndrom nach Long-Covid einen Beitrag gesehen, der war wirklich schrecklich, eine Person, ja, die sich nicht mehr aus dem Bett bewegen konnte. Da haben wir natürlich durch dieses Narrativ und durch das empathische Empfinden, das wir dadurch spüren, einen ganz anderen Bezug zu dieser sonst Zahl, die wir sonst gemacht hätten. Ja. Und ich verstehe absolut, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass Menschen einfach mehr auf Narrative und auf Geschichten reagieren als auf blanke Zahlen.
Ja.
Und ich sehe auch ein False Balancing, theoretisch, weil eben dieser Fall extrem selten ist.
Ja.
Und ich sehe dieses eine Bild im Fernsehen und dann habe ich einen anderen Bezug zu dieser Krankheit. Das heißt, diese Narrative oder diese Visualisierung einer Krankheit kann sowohl gut als auch schlecht sein.
Genau, also ich möchte auch nicht sagen, dass das falsch ist. Also ich möchte nur sagen, es ist schwierig, das richtig einzuordnen. Obwohl ich jetzt hier an der PH meistens als Forschungsmethodiker unterwegs bin, bin ich eigentlich Psychologe. Und Sie können sich das vorstellen, was das bedeutet, wenn man Erwartungsängste hat. Also das ist ja bei vielen psychischen Erkrankungen ist es so, dass man sogenannte Teufelskreismodelle hat. Also ich denke, es könnte was Schlimmes passieren. Dann gehe ich in meinem Aufmerksamkeitsfokus total darauf, bin viel sensitiver für Signale, vermeide dann Dinge oder nehme andere anders wahr und sehe diese tatsächlich auch an mir selbst. Und dadurch, dass ich meine psychischen Energien darauf verwende, fokussiere und verstärke ich unter Umständen die Symptomatik für mich selbst. Also ich selbst hatte auch Covid und natürlich, man hört ständig Long-Covid und sobald ich jetzt irgendwas abbekomme, denke ich, ist das eine Spätfolge oder und wenn ich jetzt, man weiß ja auch, dass Menschen psychischen Vorerkrankungen dass das ein Risikofaktor für Long-Covid ist und wo ist der Unterschied zwischen einer depressiv verstärkten Informationsverarbeitung, die dazu führt, dass ich mich erschöpft fühle, weil Erschöpfung ist ein Symptom, ist nah am Symptomkomplex der Depression und dem, was wirklich die Folge der Krankheit ist. Können Sie es trennen? Und gerade wenn ich lese, dass psychische Vorerkrankungen mit Long-Covid assoziiert sind, ist das ein Hinweis, der mich dazu bringt, auch zu sagen, wo ist die unmittelbare Infektionsfolge und wo ist die Krankheitsverarbeitung? Und wenn die Krankheitsverarbeitung mit reinkommt, man kann Psyche und Soma nicht 100%, was heißt nicht trennen, es ist überhaupt nicht, man, nicht 100%, das war völlig falsch, was ich gesagt habe. Alles, was mich in der gesundheitlich belastet, hat eine psychische Repräsentation. Und umgekehrt, alles, was ich psychisch in Bezug Informationsverarbeitung, das geht mit meiner, zumindest mit der Wahrnehmung der Symptome einher. Und wo ist dann die Grenze? Also, und das Schlimme ist bei dem Ganzen, wenn Sie die moderne psychologische Literatur lesen, man kann keine neutralen Informationen geben. Ja? Ich finde tatsächlich auch, dass die Nachrichten natürlich Strategien verfolgt haben, wie man Covid in der Presse bekommen muss. Zum Beispiel gibt es ja auch die allgemeine Regel, man berichtet möglichst nicht über Suizide in der Öffentlichkeit. Ja? Und das ist ein allgemeines Common Sense, weil man weiß, wenn über Suizide berichtet wird, steigt die Rate an Suiziden. Und genauso muss man sich eine Strategie überlegen, wie arbeite ich das auf, dass die Menschen sich vernünftig im Bereich der Covid-Pandemie verhalten. Es macht einen Unterschied psychologisch, ob ich sage, 77% lassen sich impfen oder ob ich in den Nachrichten sage, 23% lassen sich nicht impfen. Ja? Betone ich die Gruppe, die sich nicht impfen lässt, oder betone ich die Menschen, die sich impfen lässt? Betone ich in den Nachrichten, es gibt auch bei der Impfung Nebenwirkungen, oder betone ich, Menschen dadurch gerettet werden? Und ich möchte überhaupt nicht in die Richtung gehen, dass die Nachrichten oder die Öffentlich-Rechtlichen da eine Strategie verfolgen, um ein Bild zu zeigen. Aber jeder, der eine Nachricht gestaltet, muss sich das überlegen, weil die Nachricht ist, also früher hätte man eher gesagt, eine Nachricht berichtet darüber, wie die Welt ist. Und man muss eigentlich sagen, dass die Nachrichten in mindestens so großem Maße das öffentliche Bild und damit auch die Zukunft prägen. Indem, wie ich berichte, beeinflusse ich die Art und Weise, wie sich Menschen verhalten. Und Nachrichten sagen den Menschen, so ist die Welt. Und daran richten sie sich aus, und das gestaltet ihr Verhalten in der Zukunft. Und damit haben die Medien eine enorme Verantwortung, was sie machen. Und ich fand sogar die Berichterstattung und wie auch die wissenschaftliche Diskussion in die Öffentlichkeit kam, unglaublich positiv am Anfang. Vor allen Dingen am Anfang habe ich mich gewundert, wie seriös und wie wissenschaftsorientiert die gesamte Wissenschaftserstattung über das RKI und so weiter erfolgte. Aber alles hat es gibt keine objektiv neutralen Informationen. Alles beeinflusst, alles gestaltet die Zukunft mit, und das ist eine hohe Verantwortung. Und ein guter Journalist verdient meinen allerhöchsten Respekt.
Bei diesem Podcast haben wir es so festgelegt, dass die jeweiligen Interviewten eine Frage an die Nächsten stellen dürfen. In Ihrem Fall, also diejenige, die die Frage an Sie gestellt hat, war Frau Dr. Tamara Zeyer von der Uni Gießen. Und sie fragt sich und sie Folgendes, das werde ich jetzt gerade mal einspielen.
Also es klingt sehr vielversprechend, gerade dieses Ziel, diese Gesundheitsinformationen nutzergerecht zu gestalten und verständlich, weil es manchmal auch beim Arzt auch, dass man nicht unbedingt versteht. Und wenn man das noch digital alleine dann sehr viel interpretiert, da würde es mich wirklich so interessieren, was bisher schon mal vielleicht in diesem Bereich beforscht wurde, was wurde dann schon mal festgestellt, wie solche Informationen wahrgenommen werden, und wo sieht der Kollege auch die Zukunftsentwicklung in diesem Bereich?
Also Zukunftspotenzial und Wahrnehmung der Gesundheitsinformationen beim Arzt.
Zukunft, ich denke oft, also das habe ich letzte Woche noch im Seminar gesagt, es gibt oft ganz einfache Strategien, die nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel weiß man aus Untersuchungen, dass circa 30-50 Informationen, Prozent der Informationen, die Menschen im Arztgespräch bekommen, 10 Minuten im Anschluss nicht mehr richtig erinnern. Ja? Und es gibt ganz einfache Möglichkeiten. Also das ist ein einfaches Modell. Wir kommunizieren, ich sage Ihnen das und Sie nicken, und dann denke ich, Sie haben es verstanden. Ja, aber es wäre wichtig, dass man Zum Schluss zum Beispiel sagt, der Patient, der informiert wurde, soll es nochmal wiederholen. Er soll es für sich aufschreiben. Der Arzt sollte die wichtigsten Punkte seines Gesprächs mit dem Patienten dokumentieren und wie im kleinen Take-Home-Messages, im wahrsten Sinne des Wortes Take-Home-Messages, verfassen, die er mitnimmt. Man darf nicht einfach implizit davon ausgehen, Menschen nicken und dann haben sie es verstanden. So ist es nicht. Und das andere, was ich eben wichtig fände, der Arzt stellt eine gewisse Diagnose und informiert dann. Und idealerweise, und das ist tatsächlich in manchen Ländern so, in Südkorea, sollte es zu jeder Krankheit eine sehr gut verständlich und geprüfte Gesundheitsinformation geben. Sie sollten einen Zettel haben, für die, auf dem draufsteht, was in Ihrem Fall bei Ihrer Erkrankung wichtig ist, im Alltag zu berücksichtigen. Und man könnte das auch so machen, dass man das Internet zur Verfügung stellt. Also Sie bekommen dann eine klare Diagnose, dann sagt der Arzt Ihnen, ich schicke Ihnen hier meine SMS vielleicht und da steht das PDF, das Sie dann durchlesen können, vielleicht noch mit einer Übung. Es sollte eine gesundheitspädagogisch gut aufbereitete Information sein. Und was spricht dagegen? Es spricht dermaßen nichts dagegen, dass man sich wundert, dass das nicht die Entwicklung ist, wenn das Patientenverhalten eigentlich relevant ist. Und ein Punkt, der mir gerade entfallen ist, den wollte ich eigentlich eben auch sagen. Also das ist einfach die Patientenrolle ernster nehmen und den Patienten informieren lassen. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen, wieso ist es nicht so, dass ich bekomme von der Krankenkasse die Behandlung durch den Arzt und der die Ärztin bezahlt. Wieso muss ich nicht danach auf die Homepage gehen, dieser Krankenkasse und mir die Information zu dieser Krankheit durchlesen und mit einem kleinen Check dokumentieren, dass ich es verstanden habe. Fände ich cool. Ja. Also fände ich richtig gut und es würde den Patienten auch ernster nehmen und nicht, also man hat oft beim Arzt das Gefühl, das ist wie so eine Beichte früher bei den Katholiken, die ich schon lange nicht mehr genossen habe, dass man da hingeht und man ist einfach total erlöst, weil der hat einem zumindest gesagt, man ist nicht todkrank und jetzt ist man erstmal wieder in einem neuen Framework, dass man sagt, der Arzt sagt, es ist alles gut, die Ärztin sagt, es ist alles gut und dann ist okay. Aber nein, der informiert sie, sie müssen das verstehen und dann nochmal didaktisch, auch pädagogisch gedacht sagen, es muss klar sein, die Patientin oder der Patient hat es verstanden. Er behält es und er bringt es in seinen Alltag. Und das wäre für eine Gesundheitsversorgung, gerade sobald es in Richtung von gesundheitspädagogischen Aspekten geht, ja, es spricht dagegen. Ich müsste lange nachdenken, fällt mir nichts ein.
Dann kann ich eigentlich resümierend aus diesem Gespräch ziehen, dass die Grundforderung eigentlich ist, den Patienten ernst zu nehmen und mit ihm eine Kooperation oder ein kooperatives Gespräch einzunehmen, anstatt ihn paternalistisch von oben herab zu sagen, was zu tun ist.
Möchte ich aber in Frage stellen, nach dem, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt eine Impfung. Sollten wir das da auch denken? Weiß ich nicht, ob man bestimmte Sachen sagen muss, zum Beispiel, also nehmen Sie sich die Masernimpfung. Sie brauchen eine Herdenimmunität und eine Herdenimmunität ist, also das heißt, es gibt so, also Herdenimmunität bedeutet eigentlich, wenn jemand mal krank ist, trifft er keinen mehr, den er richtig infizieren kann oder sehr unwahrscheinlich und damit stirbt die ganze Krankheit aus. Und es gibt Dinge, die nicht in der die eine Mischung darstellen zwischen Eigenverantwortung des Patienten für sich selbst und gemeinschafts- und gesellschaftlicher Verantwortung. Und man müsste klarer haben, es gibt Dinge, da braucht man Faktenwissen, die ich als Laie nicht habe. Ich muss manchmal dem Arzt vertrauen. Wenn ich grausamste Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zum Zahnarzt und lasse mich behandeln. Und ich bin dabei bewusst passiv. Und ich, gesundheitskompetentes Handeln heißt auch, die Grenzen meiner eigenen Kompetenzen einschätzen können. Wann kann ich mitreden und wann nicht? Und wieder, also es gibt keine 0815-Lösungen. Es ist, Menschen denken oft, dass sie viel zu wenig Kompetenzen haben. Und das muss man fördern. Und man muss die Mitsprache fördern. Und man muss sagen, du bist verantwortlich für deine Gesundheit. Aber gewisse Dinge stehen außerhalb. Und zu definieren, wann ist es wichtig, dass du selbstverantwortlich deine Entscheidungen triffst, was die Mehrzahl der Fälle ist. Aber wo geht es jetzt an harte Fakten, wo man sagt, hey, jetzt ist Schluss. So ungefähr. Jetzt müssen wir erstmal eine super solide Diagnostik machen und wir müssen alles dafür tun, dass die Grundgesundheitsproblematik in den Griff gebracht wird. Und also deswegen möchte ich Ihrem Resümee von eben, was ich sehr, sehr gut fand, trotzdem noch ein kleines Aber dazufügen, weil das ist genau die Problematik, die sich auch in Bezug auf die Impfung zeigt.
Dann bleibt mir noch Ihnen die Frage stellen zu lassen, denn nach Ihnen hält Dr. Anne-Christine Cordes vom Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz in Bayern ihren Vortrag. Sie wird über das Thema wirksame Sprachunterstützung mit digitalen Bilderbüchern im frühkindlichen Bildungsbereich referieren. Also Sprachunterstützung mit digitalen Bilderbüchern. Wenn Sie sich jetzt eine Frage für Frau Cordes überlegen dürften, sollten, welche Frage wäre das?
Wie sie, wenn sie mit den Kindern interagiert, auch das Gemeinschaftsbündnis Familie, das heißt Eltern und Kinder, integriert betrachten würde und welche Rollen Eltern auch bei der Unterstützung des Kindes, des Verständnisses haben und wie sie sozusagen die Dyade Eltern und Kinder mit ins Boot bringt. Und es gibt auch bestimmte Gesundheitsmaterialien, da habe ich eine sehr schön aus der Hochgräbe, aus Hochgräbe gibt es so Bilderbücher, das heißt, das Bilderbuch kann erstmal das Kind selbst durchlesen, wie so eine Peterson und Findus-Geschichte oder kommt sie vorgelesen, aber dahinter gibt es noch einen Anhang. Dahinter gibt es einen Anhang, der das Ganze für die Eltern erklärt, weshalb das den Kindern so präsentiert wird. Und ich muss, wie wird das mitgedacht, dass die Eltern wichtige Bezugspersonen sind, die auch den gesamten Lern- und Kompetenzentwicklungsprozess des Kindes dann strukturiert mitbegleiten können?
Dann werden wir das so an Frau Cordes weiterleiten. Und das war diese Episode des Podcasts zusammen mit Professor Dr. Antonius Wirz zum Thema evidenzbasierte Gesundheitsinformationen im Internet. Mein Name ist Peter, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg. Moderation und Produktion Nina Brieke und Peter Ruch. Musikkomposition Peter Ruch. Gefördert durch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes Journalismus und Medienbildung an pädagogischen Hochschulen.